Fragen des Menschseins. Veronika Bonelli im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Dr. Christoph Kolbe.
Hallo, lieber Christoph.
Liebe Veronika, ich grüße dich.
Wir wollen heute in der Folge einen Teil 2 machen zum ersten Podcast im Jahr 2025. Das war letztes Monat, der Monat Jänner. Da haben wir über Glück gesprochen und auch darüber, wie man sich innerlich bereit machen kann, um mehr Glück zu empfinden. Und wir haben uns gedacht, wir werden heute im Februar, also dieses Monat, in der zweiten Folge so quasi das Gegenteil besprechen. Wir werden heute reden über Leere, Langeweile, Sinnlosigkeit vielleicht auch. Und zwar würde ich gern, Christoph, da mit etwas beginnen, was wir letztes Mal gar nicht mehr geschafft haben. Ich würde sehr gerne ein bisschen von dir wissen, wie es uns gelingen kann, überhaupt Gefühle wahrzunehmen. Ich arbeite ja auch in einer Reha-Klinik, wo viele Menschen mit Burnout kommen und wo wir sehr viel auch daran arbeiten, dass wir überhaupt wieder mal ins Spüren kommen, uns selber wahrnehmen. Also jetzt sind wir noch gar nicht vielleicht bei der ganz krassen Leere oder beim ganz tollen Glück, aber mir kommt vor, so eine Basis von all dem ist mal so das, was hat es überhaupt mit unseren Gefühlen auf sich und wie können wir die wahrnehmen? Oft haben wir vielleicht auch Angst davor, zu viel zu spüren, vielleicht wenn wir sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben. Also ich würde gerne mal das von dir so ein bisschen wissen, wie kommen wir überhaupt ins Spüren und welche Bedeutung haben Gefühle? Und dann werden wir uns anschauen, was ist, wenn wir eben gar keine mehr fühlen und woher das wieder kommt und ja, wie wir dem begegnen können.
Ja, das Gefühl ist, glaube ich, eine wichtige Spur, uns in unserem Erleben fassen zu können. Ja, und durch unsere Gefühle, es gibt verschiedene Arten von Gefühlen, aber durch unsere Gefühle wissen wir, wie es uns mit etwas geht. Und wenn du das jetzt fragst und in dieser Weise auch ansprichst, dann zeigt das ja vielleicht auch, dass wir in einer sehr rationalen Welt unterwegs sind, wo wir häufig zu funktionieren haben und uns deshalb gar nicht mit dem Fühlenden und Spürenden in uns verbinden. Also wie geht's mir jetzt gerade bei dem, was ich tue? Mag ich das? Welche Schwingung ist da in mir, wenn ich einfach darauf mal achte und wahrnehme? Das ist so etwas, was wir üblicherweise weniger trainieren oder trainiert haben, sondern wie gelingt es, eine Aufgabe zu lösen? Wie gelingt es, zu einem Ergebnis zu kommen? Wie gelingt es, etwas zu wissen, was man braucht? Und so weiter. Und das ist, glaube ich, etwas, was in unserer Gesellschaft, auch in der Schule insbesondere, da geht das ja los, sehr stark gefördert wird. Und deswegen sind viele Menschen, wenn ich sie jetzt mal ganz zugespitzt sage, emotionale Analphabeten. Also das heißt, sie haben wenig Bewusstsein für ihr emotionales Erleben. Und die Schwingung ist aber, die Emotionen sind ja ein ganz wichtiger Hinweis, wie es mir mit etwas geht. Und wiederum das Leben können wir nur, das hat Alfred Lengle mal ganz schön gesagt, das wird erst lebendig oder in seiner Lebendigkeit für uns erlebbar, wenn wir uns ihm emotional entsprechend zuwenden. Ja, und deswegen brauchen wir einen Zugang zu unseren Gefühlen, damit wir unser Erleben fassen können. Sonst kommen wir da nicht ran. Und das kann uns ja dann etwas aufzeigen, dass es uns nicht gut geht mit etwas, dass wir das super finden oder dass wir gar nicht wissen, wie es uns damit geht, weil nichts schwingt.
Und um das wahrnehmen zu können, brauchen wir unseren Körper, oder?
Genau. Also der Körper, sagen wir mal, ist, wie soll ich sagen, oder Leib sagt man dann auch dazu. Unter Körper würde man dann mehr die physische Verfasstheit des Menschen fassen. Und die leibliche Verfasstheit drückt aus, dass wir als Menschen dieses fühlende Wissen in uns tragen und dass sich das leiblich ausdrückt. Und eine Art ist, dass uns Gefühle das zeigen und zum anderen können diese Gefühle sich auch in körperlichen Erfahrungen zeigen, also dass uns die Schultern schwer sind, wenn uns etwas belastet, dass wir uns verspannt erleben, wenn wir eine Angst haben und so weiter und so fort.
Ja. Ja? Also ich denke, der Körper ist ja überhaupt erstmal das, wo ich merke, also auch Wut, oder? Merke ja nur, dass ich wütend bin, weil sich in mir was verkrampft oder eng wird. Also Körper ist ja einfach dieser Teil unseres Systems irgendwie, über den wir schon mal was wahrnehmen können. Und deswegen blöd, wenn wir ihn so wegschalten, was wir dann sind, was viele Menschen in unserer Zeit, glaube ich, tun. Ja, dann hauen wir uns halt irgendein Aspirin rein, damit wir nichts mehr spüren oder keine Ahnung. Und gehen drüber, bis dann man eben irgendwann mal man in einer Burnout-Klinik landet, weil halt irgendwann gar nichts mehr geht. Aber der Körper hätte eh schon, das höre ich sehr oft, vor Jahren schon, hätte ich doch auf meinen Körper mal gehört. Also diesen, ja, das höre ich oft. Erstmal, also als erster Schritt Bezug zum eigenen Körper und zur eigenen Wahrnehmung wieder mal aufbauen. Das scheint mir ganz was Wesentliches, wenn wir über solche Dinge sprechen.
Und jetzt kann man, wenn man den Emotionen nachgeht, im Grunde zwei große Gruppen von Emotionen unterscheiden. Das sind Gefühle, die zuständlichen Charakter haben. Ja, da empfinden wir, zum Beispiel Angst ist ein zuständliches Gefühl. Oder wenn es mich friert, dann ist das ein unangenehmer Zustand und dann legt man sich in die Badewanne, um sich aufzuwärmen, und dann hat man, dann erlebt man das als angenehm, wohlig und warm. Ja, das sind zuständliche Gefühle. Also durch die zuständlichen Gefühle kriegen wir so einen Hinweis, wie es uns mit etwas subjektiv jetzt im Erleben geht. Und dann gibt es spürende Gefühle, also das nennen wir spüren anstatt fühlen. Und das Spüren richtet sich auf anderes, das außerhalb von uns ist. Und dann merken wir, das macht mir Freude, das lässt mich glücklich sein, das lässt mich hoffen, darauf richtet sich meine Hoffnung. Oder das liebe ich oder diesen Menschen liebe ich. Ja, und das ist quasi etwas, was in der Welt ist, an Möglichkeiten, an Aufgaben und so weiter, und die wir über das Spüren in seiner Bedeutung für uns wahrnehmen können. Dass das eine tolle Herausforderung zum Beispiel ist, oder dass sich das für uns gut im Gespür anfühlt, wenn wir merken, sich da und dafür zu engagieren. Ja, oder wir jetzt hier einen Podcast aufzunehmen, hoffentlich.
Ja, absolut. Okay, aber jedenfalls, wir stellen fest, wir brauchen das, und es ist keine so eine gute Idee zu sagen, also ich habe so jetzt gerade ein bisschen im Kopf so Leute, die sagen, ach, du bist ja so ein emotionaler Typ. Ja, oder, also ich, ein bisschen in unserer Gesellschaft scheint mir schon das was zu sein, dass man sagt, ja, möglichst wegschalten, rational, du hast es ja selber so gesagt, oder? Das ist ein bisschen so die Gefahr, und dass das dann als toll beschrieben wird, wenn wir eben so ganz nüchterne Menschen werden, aber ist nicht gut, weil wir dadurch unsere Werte nicht wahrnehmen können, weil wir dann ja nicht wissen. Oder auch so wie Angst ist ja eine gute Sache, weil hätten wir nie Angst, würden wir im Leben nicht 80 Jahre alt werden können, weil dann würden wir irgendwann einfach Dinge tun, die einfach gefährlich sind und wo wir vielleicht sterben würden, wenn wir nie Angst hätten, zum Beispiel. Also so total banal halt, ja. Weil ja viele Leute sagen, boah, Angst mag ich gar nicht haben, aber das ist ja ganz was Entscheidendes, dass wir im Leben immer wieder mal Angst vor etwas haben. Ja, gibt uns eine Richtung vor, etc., etc. All diese angeblich negativen Gefühle, oder? Die machen unser Leben ja dann erst zu dem, wo wir sagen, unser Leben ist erfüllt. Das ist ja nicht nur das, dass wir glücklich sind, wo wir dann sagen, ja, mein Leben ist ein volles Leben. Da braucht es ja mehr dazu, oder?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, was du sagst. Die Frage ist nur, wieso achten wir darauf eigentlich nicht mehr? Also sind wir das einfach nicht gewohnt? Hat man uns das nicht beigebracht? Das könnte vielleicht so eine Erklärung sein. Wie ich sie eben schon versuchte zu sagen, wir sind mehr aufs Funktionieren hin ausgerichtet und nehmen gar nicht wahr, wie es uns mit etwas geht. Und dadurch haben wir das nicht gut gelernt, unsere Gefühle zu beachten. Ich glaube, es gibt aber noch eine andere Quelle, nämlich wenn ich auf meine Gefühle achte, könnten ja Botschaften auf mich zukommen, dass mir etwas bewusst wird, dass ich mir etwas gewahr werde, das überhaupt nicht in mein Lebenskonzept passt.
Ja.
Und dann stehe ich auf einmal da und weiß gar nicht, wie ich eine Antwort geben soll, weil ich das nicht mag, was ich da tue. Aber das ist mein Beruf, mit dem verdiene ich ein gutes Geld. Oder ich weiß gar nicht, ob ich die Partnerin liebe oder ob das nicht alles nur Gewohnheit und Vertrautheit ist, in der man miteinander sich eingerichtet hat. Ja, und so kann es ja sehr unangenehme Wahrheiten plötzlich geben, die wir dann klären müssen. Oder eine dritte Möglichkeit, wenn ich hinspüre, wie es mir mit dem, was ich gerade tue, geht und ich merke, ich fühle gar nichts. Nicht, weil ich nicht fühlen kann, sondern weil es keine Bedeutung hat. Dann müsste ich ja eigentlich jetzt was tun. Ich müsste mir Fragen stellen. Nämlich, was mache ich denn jetzt? Mache ich das weiter? Lasse ich das? Verändere ich etwas? Und so weiter. Und mir kommt manchmal vor, da sind viele Menschen ratlos an dieser Stelle und deswegen geht es ihnen nicht gut. Ja? Und dann schiebt man Gefühle wieder schnell zur Seite, weil sie stören.
Ja, und ein bisschen gefährlich sein können. Natürlich haben wahrscheinlich auch viele Menschen eine schlechte Erfahrung gemacht, im Sinne von, dass ihre Gefühle nicht ernst genommen wurden, oder? In der Kindheit, das hört man ja auch oft so. Indianer kennt keinen Schmerz, diesen blöden Satz zum Beispiel, oder? Also wenn mir das immer ausgeredet wurde, dass das, oder was mein Gefühl ist, dass das richtig wäre, dann bin ich das ja auch nicht gewohnt und dann kann ich mich ja gar nicht drauf verlassen, auf das, was ich so spüre und habe nicht gelernt, es einzuordnen und es auch als wichtig zu erachten.
Ja, und es gibt noch etwas, glaube ich, zu den Gefühlen gehören ja auch, zu der Gruppe der Gefühle gehören dann auch Affekte. Und Affekte sind ja, also zum Beispiel in Wut kann man kommen und dann kann man brüllen. Und etwas vielleicht auch sagen, was man später bereut. Ja, oder man kann sich überfordert fühlen und gelähmt fühlen und so weiter. Und so gibt es bestimmte Affekte, die gar nicht so angenehm sind und wo wir auch so das Umgehen damit gar nicht so wirklich gelernt haben. Ja, das Problem der Affekte ist ja, dass sie in der Regel Coping-Reaktionen anstoßen, also Verhaltensmuster, biologische Verhaltensmuster, wie wir uns dann in bestimmten Situationen auf Basis einer Affektlage reagierend verhalten. Ja, und diese Affekte, die haben oft einen problematischen Charakter im Ausleben, aber in dem, was sie mir eigentlich sagen wollen, haben sie einen wichtigen Hinweischarakter. Und so kann man dann verstehen, dass es manchmal auch klug ist, innezuhalten und nicht aus jeder emotionalen Affektlage heraus sofort zu reagieren, weil man dann Dinge tut, die man möglicherweise gar nicht wollte.
Stimmt, ich kenne auch Menschen, die sagen, dass mit meiner Wut zum Beispiel, Wut ist ja für sehr viele Menschen irgendwie ein Problemthema und die dann sagen, ich mag gar nicht kommen zu meiner Wut, weil wer weiß, was ich dann alles tue. Also lieber wegdrücken.
Ich kenne das manchmal auch mit Weinen, ja. Also so, wenn ich einmal zulasse, dass ich Trauer habe oder dass ich über etwas einen Kummer habe, dann könnte es sein, dass ich nicht mehr aufhöre. Und jedenfalls ist die Angst davor, ja.
Ist die begründet und, nur, falls wir gerade wen haben, der zuhört, der auch sowas denkt? Man hört schon wieder auf zu weinen, oder? Irgendwann.
Man hört auf zu weinen. Ja, ich glaube, da darf man ganz ruhig sein, dass das nicht ein Dauerzustand ist. Aber man sollte sich, also ich hab mehr die Überzeugung, man sollte sich in seinen Gefühlen verstehen. Also man sollte Gefühle gut wahrnehmen. Ja, und deswegen da eine große, das auch ein Stückchen lernen und pflegen, sich emotional gut wahrzunehmen. Und dann sollte man sich in seinen Gefühlen verstehen. Also für mich ist nicht so das Entscheidende, ob Gefühle sofort ausgelebt werden, sondern vor dem Ausleben steht für mich das Verstehen. Und das Verstehen prägt dann die Art, wie ich es lebe. Ja, und dann muss ich vielleicht nicht aus der Wut jemandem ein Schimpfwort an den Kopf knallen, sondern ich kann das ansprechen mit ihm, was ich nicht in Ordnung finde.
Ja, aber ich muss zuerst mal grundsätzlich zulassen, dass das, was in mir ist, auch Wut ist, oder? Also wenn es immer unterdrückt wird im Keim, komme ich ja gar nicht zum Verstehen.
dann fehlt mir eigentlich ein wichtiges Hinweismoment auf etwas, was sehr wesentlich für mich und mein Leben in der Situation ist. Ja? Und dann verdränge ich das und das ist ein Problem. Ja.
Ja. Okay, jetzt haben wir das mal so ein bisschen geklärt. Bedeutet das jetzt also, wenn zu viel Angst vor Gefühlen ist, wenn ich sie immer verdränge, auf Dauer, Jahre über Jahre, kommt es dann irgendwann zu dieser Leere, ja, die wir heute so ein bisschen ansprechen wollen, oder ist das nochmal anders? Was sagst du? Oder wollen wir mal diese Leere definieren? Vielleicht wollen wir das mal.
Also ich, vielleicht müsste man unterschiedliche Arten von Leere unterscheiden. Mhm. Ja? Ob die Leere daherkommt, dass ich zu mir nicht in guter Beziehung stehe. Ja, in einer guten Selbstbeziehung, auch in einer mangelnden Selbstannahme stehe und dadurch im Grunde gar nicht weiß, wer ich selber bin. Und dann, wenn ich da aber mal hinschaue, dann entdecke ich jetzt nicht sofort, wer ich bin, sondern mein Unvermögen hinzuspüren. Ja, dann müsste ich ja eigentlich mehr an meinem Vermögen hinzuspüren arbeiten, damit ich die Informationen, die eigentlich da sind, an die rankomme, um mich zu verstehen, um mich im Erleben greifen zu können. Ja, das wäre so die eine Ebene. Und die andere Ebene wäre, ich kann gut meinen Gefühlen Raum geben und sie achten und sie ernst nehmen. Und wenn ich dann hinspüre, merke ich plötzlich, da ist Leere. Das, was ich tue, bedeutet mir nichts. Das Buch, was ich lese, ist belanglos. Ich kann es jetzt weiterlesen, weil man so eine Regel hat, ein Buch, das ich angefangen habe, lese ich zu Ende. Es gibt so Menschen, die haben solche Prinzipien zum Beispiel. Ja. Und man könnte aber auch vielleicht auch sagen, ich stelle fest, dass ich nicht reinkomme und dass es belanglos bleibt für mich. Und dann könnte man ja sagen, dann höre ich auf zu lesen und dann passiert es uns, dass wir nicht sofort das nächste Buch haben, das wir lesen wollen. Ja, und dann müssen wir ein bisschen aushalten. Ja, genau, dann wird's Fahrt. Ja. Und das ist, Frankl würde ja sagen, das ist gesund. Weil wenn Werte, zum Beispiel in der Langeweile, wenn ein Wert wegfällt, weil er jetzt gelebt wurde oder erledigt ist, ja, und ich noch nicht sofort den nächsten Wert habe, dann ist es eigentlich gesund, wenn so ein Gefühl der Langeweile entsteht. Und Langeweile ist ja so ein Stückchen Leere, ja, dass wir nicht sofort wieder wissen, was das Nächste ist, was jetzt dran ist. Und dann ist es manchmal ganz spannend, das auszuhalten und nicht gleich irgendwas zu machen.
Mhm. Das scheint in unserer Gesellschaft schwer zu sein mit der Langeweile, weil es gibt ja mittlerweile schon einen Haufen Bücher zu dem Thema. Und ich denke mir, die gibt es wahrscheinlich nur, weil offenbar Menschen es schwer haben mit der Langeweile. Ist das auch deine Wahrnehmung?
In meinem Umfeld kenne ich kaum noch erwachsene Menschen, die von Langeweile sprechen. Ja, vielleicht, weil sie nicht hinspüren und nur funktionieren. Aber ich glaube, oder ich muss gestehen, auch wenn ich mich nehme, ja, es ist, wann habe ich mich zuletzt gelangweilt? Ja, da müsste ich ganz weit zurückdenken. Wobei ich fairerweise sagen muss, es gibt schon so Momente, wo ich irritiert bin, wenn ich etwas Bestimmtes abgeschlossen habe und das Neue noch nicht angegangen bin, dann fällt mir sofort alles ein, was ich zu erledigen habe. Und manchmal mache ich einen Test von mir dann und sage, füll das nicht gleich, diesen Möglichkeitsraum, mit irgendeiner Aufgabe, die du machst. Spür mal hin, ob du das jetzt wirklich machen willst. Also wirklich jetzt an die E-Mails zu gehen und wieder einige von denen, die schon lange überfällig sind, zu beantworten. Dann merke ich, wenn ich mich da ernst nehme, habe ich gar keine Lust dazu. Mhm. Ja. Aber was ich stattdessen machen will, weiß ich auch nicht. Und vielleicht spüre ich dann manchmal sogar erstmal meine Erschöpfung. Ja. Dass ich, weiß ich nicht, sehr engagiert lange Zeit etwas getan habe und jetzt erstmal wahrnehme, du bist müde.
Aber zum Beispiel, wenn du, ich weiß, dass du öfter von Hannover nach Vorarlberg fährst, weil du dort Kurse hältst, bist du da mit dem Auto oder im Zug?
Beides, also ich mit dem Auto oder ja, im Zug, manchmal im Flieger.
Okay, sagen wir Zug. Und dann hast du Zeit, ein paar Stunden. Wird der da mal Fahrt oder hast du da immer was parat?
Das ist eine interessante Frage, die du stellst. Früher bin ich sehr viel Zug gefahren. Und dann habe ich, wenn ich wusste, ich habe diese lange Fahrzeit vor mir, über Monate vorher oder Wochen vorher schon meine Tasche gepackt. Und immer wenn ich etwas hatte, wo ich mich konzentrieren musste oder Klausuren nachzugucken und so weiter, ja, oder einen Artikel zu lesen, wo ich Ruhe brauchte, dann habe ich mir den auf einen Stapel gelegt, diese Dinge, und habe gesagt, das machst du im Zug. Und dann bin ich morgens zu Fastnacht schlafender Zeit in den Zug gestiegen. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist die Aktentasche rauszuholen und die Dinge als Stapel neben mich zu legen und dann abzuarbeiten. Bis ich irgendwann gemerkt habe, mich grauselt vor diesen Fahrten, weil das waren nicht unbedingt nur so attraktive Dinge, die ich da getan habe. Und dann habe ich festgestellt, jetzt gibst du mal ganz dem nach, was du eigentlich am liebsten tätest. Also musst ja die Reise jetzt machen. Und dann habe ich mir, bin ich so durch den Bahnhofskiosk gegangen und habe mir ein paar Zeitschriften gekauft, die spannend klangen, ja, mit Artikeln, die mich interessierten. Und habe ich mich hingesetzt und habe ich erst mal gemerkt, ach, du bist ja noch müde. Und dann habe ich geschlafen und dann habe ich ein bisschen gestöbert in den Zeitschriften. Und das Spannende war, nach ungefähr immer 2 Stunden oder etwas mehr, da kam dann immer so ein Gefühl, so jetzt hast du keine Lust mehr, da drin zu lesen. Und dann habe ich wie von selber meine Aktentasche aufgemacht und die Sachen rausgenommen. Und ich habe fast genauso viel geschafft wie früher.
Ah ja.
Und habe das auf einmal mit Freude gemacht, ja, so.
Okay.
Aber ich glaube, wenn du das fragst, ich bin schon eher jemand, der dann gerne immer etwas macht. Ich bin nicht so einer, der eine halbe Stunde aus dem Fenster guckt.
Ja, okay. Also da wollte ich jetzt ein bisschen hin. Sollte ich rausfinden, ob du das, wie es dir geht mit der
Ja,
Langeweile,
ja.
wenn die entsteht.
Da ist dann schnell, ich glaube, ich bin da jemand, der dann gerne Dinge anpackt. Und wo es um was geht. So, ich bin da nicht so sehr, da bin ich nicht so gut drin. Einfach nur so, vielleicht abends spät manchmal, da kann ich auch vorm Kamin sitzen und einfach nur eine Stunde lang ins Kaminfeuer gucken. Und dann das Genießen, dass nichts mehr sein muss.
Ja, also tatsächlich denke ich, dass es heute ein bisschen schwieriger ist, Langeweile zu empfinden, weil wir ja doch fast alle ein Handy immer dabei haben und irgendwas findet man dann schon. Man muss ja nicht wie blöd auf Facebook rumscrollen, man kann ja tatsächlich auch einen gescheiten Podcast hören, aber wir haben
Ja,
ständig die
ja.
Möglichkeit, etwas zu tun und ich
Ja.
merke auch an mir, dass ich das sehr oft mache, obwohl ich weiß, dass es manchmal gut wäre, zumindest mal 5 Minuten
Aha.
nichts zu machen, nichts zu
Ja.
hören, aber es fällt mir auch gar nicht so leicht, muss ich sagen.
Ja. Das ist, ja, und wir sind schnell dadurch ablenkbar. Ja, und dann ist schnell wieder ja, Zeit gefüllt und irgendwas los. Und ich glaube, wenn man nicht darauf achtet, passiert es, dass man plötzlich spürt, es erfüllt mich nicht. Es bedeutet mir nichts, ja. Und es ist eher sogar am Schluss ein Gefühl von Schalheit. Und dass man sich ärgert am Ende, warum hast du das gemacht? Du hättest die Zeit anders nutzen können, ja. Also, dass man weg ist von sich.
Gut, also das wäre so eine Art von Lehre, die eigentlich fast erstrebenswert wäre, so im Sinne von auch, ich habe mal eine interessante Erklärung gehört für dieses Nirvana, das Nichts, das man im Buddhismus anstrebt. Also bitte Verzeihung an alle, die sich da besser auskennen. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber ich habe mal gehört, dass man das so zu verstehen hat, dass es nicht darum geht, eben in ein so ein Nichts, wo echt nichts, nichts ist, sondern dass das zu verstehen ist als ein Zustand, der in Wahrheit schöpferisch wirkt. Ja? Also so wie auch biblisch gesehen, so das Chaos, das am Anfang war und aus dem heraus Welt geschaffen wurde. Also quasi Kreativität, die aus Langeweile entsteht, so ähnlich. Ja? Und
Ja.
das finde ich sehr ansprechend, wenn ich es mir so vorstelle. Ja? So ein Nichts, ist ja irgendwie toll. Und das brauchen wir ja immer wieder oder braucht auch Menschheit immer wieder, oder? Dass Menschen aus so einer, aus einem Nichts in ein Schaffen kommen von großen Dingen, die gar nicht möglich sind, wenn wir halt von einem Podcast und sonst was zum nächsten eilen.
Ja. Genau. Ja, ich glaube, das sind Räume, die wir brauchen, damit wir Neues entdecken können. Ja, und auch übrigens schöpferisch dann sein können. Ja, und ich glaube, das gehört zum Beispiel zur Kunst auch dazu. Ja, das leere Blatt, die Leere, ne? Das leere Blatt, das, vor dem ja manche Künstler richtig Angst auch haben.
Ja,
wie gelingt es, es zu füllen? Und dann im Grunde sich dem hinzugeben, es einfach, es malen zu lassen. Und so kommt mir vor, das, was ich mag an dem Frankl'schen Gedanken, der spricht dann zum Beispiel von existenzieller Frustration, und wenn das stärker anhält, dann nennt er das existenzielles Vakuum, aber er legt immer Wert darauf zu sagen, das ist etwas Gesundes, wenn wir das erleben, das ist nichts Krankes oder Krankhaftes, weil es zum Wesen des Menschen gehört, dass er auf anderes ausgerichtet ist. Und wenn das ihm etwas bedeutet, dann erfüllt ihn das. Und wenn das aber zum Ende kommt, dann ist die Leere das normale Gefühl, das wir haben, weil etwas Wertvolles jetzt zu seinem Ende gekommen ist. So, und das vielleicht, diese Leere zum Beispiel nicht gleich wieder zu füllen, sondern sich selber mal überraschen zu lassen, was kommt jetzt so. Ich habe in meinem Leben ab und an so bestimmte Projekte, die ich gemacht habe, beendet und dann gesagt, so, das hast du jetzt zum letzten Mal gemacht. Manchmal auch Dinge, die ich durchaus gut konnte, die durchaus auch einen Sinn hatten, aber für mich war der Eindruck, jetzt ist da was zu Ende gegangen. Und das Interessante war, manchmal hat man dann ja eine Angst und denkt, ja, was kommt denn dann danach? Und deswegen sagen viele Menschen, ich lasse erst das eine los, wenn ich das andere schon habe. Und ich habe dann wirklich immer wieder diese Erfahrung gemacht, es ist immer was Neues gekommen. Und manchmal gar nicht das, was ich dachte, dass es sei. Ja. Und das fand ich hochinteressant, dass mir auf einmal etwas quasi vor die Füße gelegt wurde oder mir begegnet ist oder ich es auf einmal faszinierend fand. Und ich habe mir fast zugeguckt dabei, was das ist. Und dann erst habe ich geschaut, ja, was ist es eigentlich genau? Und dann habe ich gemerkt, das ist ja spannend, wo es dich dahin zieht.
Ja, kann ich ähnlich in meinem Leben so rückblickend wahrnehmen, ja. Okay, also das ist so die eine Lehre. Bei der nächsten Reise übrigens, Christoph, kriegst du eine Stunde Nichtstun auferlegt. Schauen wir mal, was dir einfällt. Selbsttest. Okay. Aber jetzt gibt es ja doch noch diese andere Lehre, wo ich so an eher dieses, entweder sagen wir, depressive denke oder wirklich dieses Unvermögen, überhaupt irgendwas zu spüren. Ist da überhaupt was? Alles ist egal oder alles bedeutet nichts. Das ist ja was anderes,
ja,
oder?
Mhm.
Können wir über das auch noch ein bisschen sprechen?
Das ist ja nicht diese existenzielle Leere. Vielleicht könnte man da noch mal eher eine depressive Leere unterscheiden und so eine nihilistische Leere. Dieses Nihilistische, wenn ich das mal zuerst sage, das wäre ja so aus der Enttäuschung mit bestimmten Werten, die einem verloren gegangen sind oder die nicht gelungen sind, entwickelt man so eine pessimistische Grundhaltung oder vielleicht sogar eine nihilistische Grundhaltung. Also meinetwegen aus der Enttäuschung, dass Partnerschaft nicht gelungen ist, dass eine Partnerin, ein Partner gesagt hat, ich will nicht mehr und sich getrennt hat, ja, über den Kummer, dass diese Liebe nicht gelungen ist und man nicht wen Neues jetzt findet und gefunden hat, negiert man Beziehung und sagt, naja, was ist das schon? Gelingt sowieso nicht. Das ist doch alles nur Mühe und nichts Attraktives und so weiter. Ja? Und so begegnet man plötzlich anderen Menschen auch und sagt, ja, ja kannst ja mal versuchen mit der Partnerschaft oder der Liebe, aber du wirst schon merken, wie schnell es dann enttäuscht wird und ihr euch enttäuscht und nichts gelingen wird. Ja, verstehst du? Mhm. Und so habe ich manchmal den Eindruck, argumentieren viele Menschen aus der Frustration, weil ihre Werte nicht gelungen sind, nihilistisch. Also du bist noch jemand, der an Ideale glaubt. Okay, kannst du machen, aber ist ja nicht sehr realistisch und so weiter. Ja? Mhm. Und dann gefriert einem manchmal das Blut in den Adern, ja, weil man so das Gefühl hat, alles, was einem wichtig ist, wird einem durch solche Menschen genommen. Ja, das halte ich so für eine nihilistische Tendenz. Und die ist sehr gefährlich. Und das andere ist mehr das Depressive. Also da dominiert ja was anderes aus diesem. Der depressive Mensch hat eine Schwierigkeit damit, Werte zu fühlen. Ja, da sind wir ziemlich in unserem Thema auch drinnen. Aber er hat also keine Leere, weil es die Werte nicht gibt, sondern er kommt an die Werte nicht ran, weil er sie nicht fühlen kann. Das ist sein Problem. Ja, und er erlebt sie dann, wenn er sie fühlt, mehr in der Forderung und in der Überforderung, also in der Last, als dass es eine Möglichkeit ist und eine Gelegenheit darin, Freude zu erleben und eine gute Erfahrung zu machen. Sondern das muss auch erledigt werden, das muss auch geschafft werden. Und wenn das dann zu dominiert, ja, dann ist das, ist die Depression sowas wie ein Schutz der Seele, vor dieser ständigen Notwendigkeit, etwas zu müssen, wo man nicht prüft, ob ich das wirklich will und ob das wirklich meins ist, sondern es sind halt die ganzen Aufgaben, die erledigt werden müssen.
Mhm. Wie komme ich da raus?
Ja, also beim depressiven Muster würde ich erstmal sagen, ich spür mal hin, ob das, was du da meinst, tun zu müssen, ob du es wirklich tun musst. Also das wäre so ein erster Punkt, ja, es wird ja sofort in einer Forderung, die dann bis in die Überforderung empfunden wird, gegangen. Also dahinter stecken bestimmte Geschichten, das können wir jetzt hier nicht besprechen, aber wenn ich nicht tue, was du dir erwartest und so weiter, dann werde ich nicht geliebt und angenommen und so weiter. Ja, und so hat man eine Irritation, ob man sich abgrenzen darf und bei dem bleiben darf, was man selber für richtig hält und für gut hält, oder ob man dadurch dann den Partner und andere Menschen verliert. Und dadurch orientieren sich diese Menschen mehr an den Erwartungen, die andere an sie herantragen, als an der Frage, was will ich das selber? Will ich das wirklich? Ja. Und das ist ein Problem, so verliert man den Kontakt zu sich selbst. Ja. Mhm. Und aus der Überforderung geht das Hinspüren zu dem, was bedeutungsvoll ist, verloren. Und dann kann am Schluss der Wert nicht mehr gefühlt werden. Und dann weiß man, dass die Sonne scheint und dass es eigentlich ein schöner Tag wäre und man sich freuen könnte. Aber dieser Mensch ist dann ist abgeschnitten davon. Mhm. Also das ist eine Lehre, die mehr sich wie abgeschnitten anfühlt. Mhm. Ja, und das besondere Leiden ist, ich weiß, dass mich darüber eigentlich freuen könnte, komme aber mit meiner Emotion da nicht dran.
Mhm. Aber hast du noch so einen, oder ist es zu lange jetzt, dass du uns noch so einen kleinen Hinweis gibst, wie kann ich damit wieder anfangen? Also Kaffee schmecken oder ich weiß auch nichts.
Ja, ich habe das oft in meinen Therapien hier, hab ich minutiös Dinge besprochen, was Alltagsdinge betrifft. Ja, und dann habe ich hingespürt, so, was magst du denn eigentlich ganz gerne? Und dann habe ich mit vielen Patienten besprochen, was immer das sein mag. Und dann haben wir Regeln gemacht. Dann haben wir zum Beispiel gesagt, wie lange ist eine gute Zeit für dich, das zu tun? Und dann wissen die meisten ziemlich genau, nach 20 Minuten wird's mir zu viel, nach einer halben Stunde wird's mir zu viel und so weiter. Und da habe ich manchmal richtig verordnet, nach 20 Minuten machst du eine Pause oder hörst du auf damit. Ja, und wie machst du das eigentlich? Da hat mir mal jemand erzählt, nach unserem Gespräch hätte er dann, weiß ich nicht, sich nett eingerichtet. und also Kopfhörer genommen, Musik angemacht, die ihm gefällt und um diese Tätigkeit, um die es da ging, gut unterhalten tun zu können. Ja? Und zum Beispiel so Grenzen einzuhalten, Rhythmen einzuhalten und so weiter, das ist was sehr Wichtiges. Und dann auf einmal kann durch diesen Raum, der entsteht, ja, weil man sich begrenzt und es nicht uferlos ist, auf einmal kann die emotionale Schwingung wiederkommen. Und ganz am Anfang, insbesondere jetzt, wenn wir über Depressivität reden, kann es auch wichtig sein, etwas ohne Gefühl zu tun, nur weil man weiß, dass es richtig und wichtig ist. Und dann kommt das Gefühl später nach.
Ja, also, und wenn wir jetzt so sagen, dass diese depressive Leere oder Überforderung kommt ja auch aus dem, finde ich, ja, passt schon auch zu unserer Zeit und Gesellschaft, weil da ja ganz viele Ansprüche an uns herangetragen werden, oder? Wenn ich jetzt mal so laut weiter denke, ja, wie wir alle zu sein haben, die perfekte Mutter und der tolle Vater und das und jenes und es gibt so viel, wir müssen dann auch noch auf Instagram herzeigen, wie toll wir nicht sind. Also es gibt schon ganz viel, was uns überfordern könnte und wo wir da vielleicht tatsächlich schneller mal die Spur verlieren zu unserem eigenen.
Mhm. Genau. Und das dadurch nicht gewohnt sind, nah bei uns zu sein, zu uns hinzuspüren und deshalb gut aus diesem inneren Bezug zu leben, sondern mehr gelernt hat, Erwartungen zu erfüllen. Ja. Und dann ist halt die Frage, ob die Erwartungen mich erfüllen oder ob ich die Erwartung erfülle. Glaube ich, müssen wir neu lernen, auf uns selbst zu hören. Ja, und das ist vielleicht nicht einfach, aus diesem Erwartungshorizont herauszutreten. Ja, und die große Gefahr unserer Zeit ist, dass der schnell durch irgendwelches Neues ersetzt wird, was man dann stattdessen tut. Aber man hält nicht inne, um zu fragen, ist es das existenziell Stimmige und Richtige? Und das ist dann Ablenkung. Ja, und so kann man natürlich Leere auf verschiedene Art und Weise füllen. Also ich würde immer sagen, kommt die Leere aus dem Pathologischen, weil es eine aus der Psychodynamik entstehende Leere ist, die so verschiedene Quellen haben könnte, dann muss man die klären. Kommt sie aus der Frustration, der Enttäuschung von Sinnerfahrung? Da muss man aufpassen, dass es nicht ins Nihilistische rutscht.
Ja.
Und wenn es diese geistige, also die Leere auf der Ebene der Geistigkeit des Menschen ist, keine geistige Leere, ja, aber eine Leere auf der Ebene der Geistigkeit, dann, glaube ich, sind wir angeraten, innezuhalten und zu schauen, was will Neues entstehen. Und dieses Neue mehr in Empfang zu nehmen und nicht zu machen, das scheint mir die kluge Haltung zu sein, damit umzugehen. Und so einfach darauf zu warten, was kündigt sich als Nächstes an?
Ja, also insofern, es gibt ja so ein bisschen einen Trend für Achtsamkeit, so in einem ganzen Psychokontext, sage ich jetzt mal. Ich habe mich auch ein bisschen mehr damit beschäftigt in letzter Zeit aus verschiedenen Gründen und ich muss sagen, ja, das macht schon Sinn, auch gerade in unserer Zeit, das sehr bewusst reinzuholen und immer wieder zu fragen, ja, das Hier und Jetzt, wo bin ich gerade, was nehme ich wahr, was spüre ich, was mag ich, was mag ich nicht, also und das einfach im Kleinen anfangen, ja, also wieder über den Körper, wie ist es gerade?
Ja.
So.
Ja, genau. Aber die große Kunst wird dann sein, wenn ich mich wahrnehmen kann, mich in dem Wahrgenommenen zu entschlüsseln.
Ja, ja.
Wie verstehe ich mich dann darin? So dass ich das nicht einfach nur agiere, ja, und rauslasse, sondern dass ich aus dem Verstehen heraus weiß, was es mir sagen wird und will.
Ja.
Ja, und um das dann zu leben oder zu vertreten. So scheint mir der Zusammenhang zu sein.
Ja, genau. Aber eben, ich glaube, dass wir oft ansetzen bei dem zweiten Schritt und versuchen herumzudoktern und zu erklären, ohne erstmal richtig wahrgenommen zu haben, kommt mir vor. Und ich kenne das auch von mir. Ich denke gern über das und jenes nach und ich tue herumanalysieren, aber ehrlich fehlt mir dann manchmal der Schritt eins, erstmal in Ruhe überhaupt wahrnehmen, was ist, und da mal dabei zu bleiben und das auch mal zuzulassen, damit ich überhaupt in ein echtes Reflektieren kommen kann und dann auch in ein Handeln, das dem wirklich entspricht, worum es mir eigentlich geht. Ja.
Ja, ich glaube, das ist, du sagst damit was sehr Wichtiges, und wenn wir das phänomenologisch noch ein bisschen weiter aufdehnen, also indem ich dem Erleben Raum gebe und mich darin wahrnehme. Und das ist ja das, was wir jetzt gerade hier besprechen, ja, dass ich auch, das Erleben wird ja maßgeblich über meine Gefühle transportiert. Und ich muss jetzt deshalb die Wachsamkeit haben, das wahrnehmen zu können, dann kann mir eigentlich aus der Wahrnehmung des Erlebens heraus die Spur deutlicher werden, wo sie hinweist. Mhm. Ja, und ich beobachte eine Schwierigkeit, dass viele sich dann nicht verstehen, sondern erklären.
Genau.
Ja, sie gehen dann analytisch damit um oder finden Zusammenhänge und begründen irgendetwas und so weiter. Und ich glaube, ein wirkliches Sich-Verstehen führt uns immer zurück zum Erleben. Mhm. Ja, weil im Erleben sich zeigt, was für uns wesentlich ist. Und deswegen gehört Erleben und sich darin zu verstehen. Das gehört für mich zusammen, aber es sind natürlich zwei Schritte. Indem ich erstmal das Erleben anschaue und hinspüre und verweilen kann und es entgegennehme, was es denn ist, um dann im Grunde mich zu fragen, und worauf verweist das, ohne dass ich den Kopf einschalte und deute.
Ja, und das ist keine leichte Übung.
Nee. Aber das ist unser ganzer Podcast. Wir reden ja nicht über leichte Dinge.
Nein, genau. Ja.
Aber vielleicht doch Dinge, wenn man sie verstanden hat, dass man damit dann auch leichter leben kann. Hm. Weil man orientierter ist, weil man eine Richtung kennt, um die es geht.
Gut, also ich schlage vor, wir hören jetzt einfach auf zu reden, und jeder, der uns zuhört, darf jetzt gleich mal damit anfangen, kurz mal spüren, wie geht's mir gerade. Gut, das machen wir jetzt. Wir wünschen euch viel Freude dabei oder Interesse am eigenen Sein. So vielleicht irgendwie, oder? Damit soll es ja beginnen. Dankeschön, Christoph.
Danke, Veronika.
Für das Gespräch heute. Ihr könnt uns erreichen über E-Mail. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns ein Like dalasst, damit unser Podcast sich auch ein bisschen weiter verbreitet. Da helft ihr uns, wenn ihr irgendwie was kommentiert oder gut findet. Dankeschön dafür. Und du bist auch noch zuständig für die E-Mail-Adresse. Wir freuen uns tatsächlich immer über Rückmeldungen oder über eure Wahrnehmungen zu den Themen oder Vorschläge oder Wünsche für andere Themen, die wir hier besprechen sollen. Bitte gerne, und dann schreiben an Christoph.
post@fragen-des-menschseins.de.
Dankeschön. Gut, ja, dann freue ich mich auf die nächste Folge schon am beginnenden Frühling im März.
Ja, gut. Danke dir.
Danke. Auch dir, Christoph. Tschüss.
Tschüss.
Fragen des Menschseins.